der Buddha gesagt, was das ist, also diesen achten Faktor des ethischen achtbaren Pfades. In dem bekannten Mahasatipatthana Sutta, in der Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit, und da sagt er, das ist, Samadhi ist das erste Jhana, und gibt davon die Beschreibung, das zweite Jhana, das dritte Jhana und das vierte Jhana. Also Jhana ist das Pali-Wort, was man übersetzen kann mit geistiger Absorption. Das sind Zustände, die man durch Samatha-Meditation erreichen kann, die ich im Laufe des Vortrages noch erkläre. Es mag jetzt auch für diejenigen, die noch nicht so viel von der Buddha-Lehre gehört haben, viel sein, aber dazu braucht man auch ein bisschen Geduld. Und das ist wie bei allen Fachgebieten auch so eine Fachsprache, es wiederholt sich auch immer wieder. Und wenn man nicht gleich so alles versteht, sollte man auch nicht beunruhigt sein. Wir können ja auch nachher noch Fragen beantworten oder man kann das auch zu Hause nochmal weiterverarbeiten. Also man sollte da Geduld üben und nicht sich verurteilen oder so, dass man es nicht versteht. Es ist normal, dass am Anfang, wenn man noch nicht so viel davon weiß, dass erstmal recht viel ist, aber man kann ja die Sachen auch innerlich verarbeiten oder kontemplieren, die klarer sind. Ja, also das finden wir im Mahasatipatthana Sutta, und dieses Mahasatipatthana Sutta, der erste Abschnitt, da erklärt der Buddha Anapanasati Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmen, was ich gestern auch kurz erklärt habe. Und am Ende der Lehrrede sagt er dann, und was ist Samasamadhi, rechte Konzentration, und dann beschreibt er eben diese vier geistigen Absorptionen. Das sind tiefe Zustände von Konzentration oder Sammlung. Es gibt aber auch sogenannte Nachbarschaftskonzentration, wo der Geist nicht absorbiert ist, und wir finden auch Lehrreden, wo er Vipassana-Meditation auf Basis dieser Nachbarschaftskonzentration lehrt. Das erkläre ich dann auch gleich nochmal. Ja, und hier nochmal, was für zwei Dinge sind auszubilden? Konzentration, Samatha und Einsicht Vipassana. Das Wort Vipassana hatte ich ja gestern schon erklärt. Es wird immer das deutsche Wort Einsicht benutzt. Es heißt eigentlich vielfältig oder tiefgründig sehen. Und das ist das, was ich eben auch gerade sagte, das ist dieses Sehen und direkt Verstehen. Und dazu muss der Geist eben gereinigt sein, um direkt sehen und verstehen zu können. Solange Ärger, Angst, Trauer und solche Zustände im Geist auftauchen, das sind eben ungeschickte Zustände, um zu verstehen, kann dieses direkte Verstehen nicht stattfinden. Und deshalb hat der Buddha die Samatha-Meditation gelehrt, um den Geist erst einmal zu reinigen und dann eben zu tiefgründiger Einsicht zu kommen. Und es gibt eine Lehrrede in dem Anguttara Nikaya, in einer Sammlung im Pali-Kanon, wo der Buddha eben gefragt wird, was man denn ausbilden sollte, zuerst Konzentration oder Einsicht. Und bei manchen Menschen, das kennen vielleicht einige auch, die so ein bisschen sich mit den alten Schriften auskennen, es gab ja zu Buddhas Zeiten Menschen, die sehr schnell Erleuchtung erlangt haben, also Partbewusstsein erlangt haben, ziemlich spontan. Das lag eben daran, dass sie im früheren Leben schon Samatha und Vipassana praktiziert hatten und deshalb eben reif dafür waren, schnell zur Einsicht oder zur Erleuchtung zu kommen. Aber in dieser Lehrrede im Anguttara Nikaya sagt er eben auch, wenn jemand schnell Einsicht erlangen konnte, also er wird da gefragt, was er dann empfiehlt, und er sagt dann empfiehlt er, Samatha zu praktizieren. Und wenn jemand Samatha schon gut kann, dann empfiehlt er, Vipassana zu praktizieren. Und wenn jemand beides kann, soll er damit fortfahren. Und wenn jemand weder Samatha kann, noch Vipassana, sagt er, dann soll man anfangen, Samatha zu praktizieren. Also da ist es eben ganz deutlich. Und wenn man eben sich mit der Buddha-Lehre beschäftigt oder auch schon länger praktiziert und noch nicht Erleuchtung erlangt hat, dann ist es eben günstig, auch sich mehr auf Samatha-Meditation zu konzentrieren. So finden wir es in den traditionellen Schriften. Ja, und hier nochmal so einige Aspekte, wozu die Samatha-Meditation dient, also hauptsächlich eben der Sammlung, wobei ein spezieller Faktor dieser Sammlung auch die Einspitzigkeit ist, dass man den Geist wirklich fokussiert auf ein Objekt, so wie ich das gestern auch erklärt habe, auf diesen einen Punkt, wo der Atem die Haut berührt. Das ist so dieses Bündeln des Geistes, dass man den Geist wirklich bündelt und auch auf ein Objekt ausrichtet. Und gleichzeitig wird auch dieser Faktor Achtsamkeit, Sati auf Pali, sehr gestärkt, weil man ja immer versucht, den Geist auf dieses Objekt zu richten und auch dieses Objekt zu verstehen. Und was eben sehr wichtig ist für die weiteren Schritte in der Meditation und des Verstehens, ist auch dieser Faktor Reinigung des Geistes von den Hindernissen. Der Buddha spricht hauptsächlich von 5 Hindernissen, die ich auch gleich noch erkläre. Es ist also nicht so, dass man sich so hinsetzt und denkt, so, jetzt kann ich mich konzentrieren, ich praktiziere das jetzt und jetzt geht das. Sondern es ist ganz natürlich, dass Hindernisse auftreten und am Anfang der Meditation ist das auch erstmal die Arbeit, diese Hindernisse überhaupt zu erkennen und zu überwinden. Und man kann sie nur überwinden, wenn man sie auch klar erkennt. Und das ist eben auch ein wesentlicher Faktor der Schulung in Achtsamkeit, dass man erkennt, was im Geist vorgeht, wenn man eben nicht in der Lage ist, den Geist auf das Objekt zu richten. Solange Gedanken da sind, die auftreten und wenn man sie bemerkt, man schnell wieder zurückgehen kann und bei dem Objekt bleiben kann, kann man so praktizieren. Wenn aber andere Gedanken auftreten und der Geist andere Objekte nimmt, also hin und her wandert und sich nicht einfach auf das Hauptobjekt konzentrieren kann, dann ist die Arbeit eben auch, liegt darin, die Achtsamkeit zu stärken und zu entwickeln, um mit diesen Hindernissen zu arbeiten. Und das ist ein wesentlicher Reinigungsprozess, der eben notwendig ist, um überhaupt Vipassana praktizieren zu können. Weil der Buddha lehrt es immer so in den Lehrvorträgen, wenn die Hindernisse überwunden sind, dann kann man die 4 edlen Wahrheiten verstehen und die 4 edlen Wahrheiten verstehen, das ist Vipassana-Meditation. Was auch noch ein sehr günstiger Faktor ist, wenn man Samatha-Meditation praktiziert, ist so eine innere Stabilität. Weil man lernt ja diese geistige Qualität bei der Samatha-Meditation, dass man den Geist wirklich gezielt auf ein Objekt ausrichtet. Der gewöhnliche Geist springt ja von einem Objekt zum anderen und viele Menschen sind auch nicht so dazu in der Lage, wirklich ganz gezielt ein gewünschtes Objekt zu beobachten und zu betrachten. Tritt immer irgendetwas anderes dazwischen. Und wenn man das immer wieder übt in der Meditation, ist das auch sehr günstig für andere körperliche und auch geistige Tätigkeiten oder überhaupt für das Leben im Allgemeinen, wenn man so eine innere Stabilität hat und weiß, ich möchte jetzt das betrachten oder ich möchte jetzt das machen oder ich möchte in diesem oder jenem Geisteszustand verweilen. Und das ist eine wesentliche Übung in der Samatha-Meditation. Und eben auch diese ausdauernde Betrachtung, dass man dabei bleiben kann. Dass man etwas untersucht oder betrachtet und wirklich längere Zeit dabei bleiben kann. Wenn man diese Fähigkeit nicht hat, dann kann man auch nicht Vipassana praktizieren. Weil für die Vipassana-Meditation muss man sich auch für die Objekte entscheiden können und dabei bleiben und diese Objekte dann beobachten können. Sonst kann man nicht zu Einsicht und zu direktem Wissen kommen. Und das sind geistige Qualitäten, die wir in der Samatha-Meditation üben. Das andere ist dann die Entwicklung von Stille, Ruhe. Und ein anderer Aspekt ist auch die Vervollkommnung der Parami. Parami werden Vollkommenheiten genannt. Das sind 10 geistige Qualitäten, die stark entwickelt sein müssen, um dieses Ziel der Erleuchtung oder des Erwachens zu erlangen. Und Ja, das zeige ich gleich nochmal. In der Samatha-Meditation werden eben einige dieser Vollkommenheiten auch sehr stark entwickelt. Und deshalb ist eben die Samatha-Meditation auch von eine Grundlage dieser inneren Entwicklung, um überhaupt Erwachen oder Erleuchtung erlangen zu können. Und wenn man korrekt praktiziert, kann man mit der Samatha-Meditation sehr lange und ununterbrochen in heilsamem Bewusstsein verweilen. Das ist auch ein sehr wesentlicher Aspekt, weil das Heilsame und Unheilsame wird eben unterschieden. Das Heilsame bringt uns immer gute Resultate und das Unheilsame bringt uns unangenehme Resultate. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt der Buddha-Lehre, dass wir überhaupt lernen, was heilsam ist. Und unseren Geist darauf ausrichten, weil wir dann auch unsere Lebensqualität enorm verbessern können, je mehr wir in heilsamen Bewusstseinszuständen verweilen, je mehr angenehme Resultate haben wir auch. Und das ist eben gegeben, wenn wir wirklich korrekt Samatha-Meditation praktizieren. Das ist eben auch durch diese Stille und Ruhe, die sowohl im Geist und Körper entsteht, durch die Samatha-Meditation kann man sehr lange sitzen. Man kann sehr lange, stundenlang in der Meditation sitzen und so ein Objekt betrachten und kann dadurch sehr lange in diesem heilsamen Bewusstsein verweilen, wenn die Hindernisse so weit überwunden sind. Und das hat eben nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung auch gute, günstige Resultate, dass wir angenehme Situationen in unserem Leben erfahren oder auch in späteren Leben. Und deshalb ist es auch sehr förderlich, Samatha-Meditation zu praktizieren. Angenehme Resultate sind zum Beispiel auch, dass wir spontan verstehen können oder dass wir Belehrungen bekommen oder die Möglichkeit haben, Meditation zu praktizieren. Das sind angenehme Resultate, weil wir dadurch verstehen, unser Leben verstehen und in dem Verstehen eben auch die Befreiung liegt, die Befreiung von Leiden. Und was eben auch wichtig ist, dass wir dass wir den Geist immer mehr ausrichten und immer mehr in diese Sammlung und Tiefe reinkommen, dass wir subtile Geisteszustände erreichen. Also sehr feine Geisteszustände erreichen. Und nur mit diesen feinen Geisteszuständen kann man auch sehr subtile Phänomene verstehen. Und das, was unser Dasein ausmacht, das sind zum Teil eben sehr subtile Sachen. Man kann anfangen, auf einer groberen Ebene zu verstehen, aber es wird dieses Verstehen, was zum Erwachen führt, ist ein Verstehen auf immer subtilerer Ebene. Und wenn der Geist nicht trainiert ist in diesen subtilen Geisteszuständen, ist es eben auch schwierig, solche subtilen Phänomene überhaupt zu erfassen und zu verstehen. Der Buddha war ja auch nicht so überzeugt davon nach seiner eigenen Erleuchtung, ob er überhaupt lehrt, weil er sagte, das ist alles so subtil, was ich verstanden habe und was ich sehe, wem soll ich das überhaupt vermitteln? Und dann kam ja so ein Götterwesen, Prajnaparamita, zu ihm und hat gesagt, es gibt Wesen, die wenig Staub auf den Augen haben und die verstehen können, und hat ihn sehr gebeten zu lehren, und dann hat er eben angefangen zu lehren, und dadurch haben wir eben auch diese kostbare Lehre noch in der heutigen Zeit. Ja, das nochmal so zusammengefasst, was ich eben schon sagte, das Ziel der Buddha-Lehre ist Befreiung von Leiden durch das Entwickeln von Weisheit. Und Weisheit ist das tiefgründige, besondere Verstehen von Existenz. Und mit Weisheit sieht der Geist eben die Dinge, wie sie wirklich sind. Auf Pali heißt das Yathabhutam. Das wird eben sehr oft in den Lehrreden erwähnt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und dazu ist Weisheit notwendig und eben auch diese Reinigung des Geistes. Wenn der Geist nicht gereinigt ist, kann man die Dinge auch nicht sehen, wie sie wirklich sind. Und Voraussetzung für das Entwickeln von Weisheit, für das Sehen der Dinge, wie sie wirklich sind, ist Konzentration. Ja, das hatte ich ja auch schon mehrmals gesagt, Samatha-Meditation ist Vorbereitung für die Vipassana-Meditation. Und wir finden das auch in einer bekannten Lehrrede, Hatha Vinita Sutta, das wird übersetzt oder heißt die sieben Kutschen. Da erklärt ein Mönch einem anderen Mönch, der Puna, dem Sariputta, die Schritte, die zum Erwachen, zur Erleuchtung führen. Und der erste Schritt ist die Reinigung durch Ethik, Sila Visuddhi. Und der zweite Schritt ist die Reinigung des Geistes durch Konzentration, Citta Visuddhi. Und das ist eben das, was wir in der Samatha-Meditation praktizieren. Und dann erst können sich die anderen fünf Stufen, die hier genannt werden, was man zusammenfassen kann als Vipassana-Meditation, entwickeln. Die können sich also aus diesem Geist, der durch Ethik und durch Konzentration gereinigt ist, kann Vipassana, können diese Einsichtsstufen dann entwickeln. Können sich entwickeln und bei der Vipassana-Meditation, um Erwachen zu erlangen, muss man durch diese Stufen durchgehen. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Es kann in einem Teil einer Sitzung geschehen, aber es kann auch über Monate oder Jahre sich hinstrecken. Aber diese ersten beiden Schritte sind eben Vorbereitung dafür. In diesem Lehrvortrag wird das Beispiel benutzt, dass ein König von einer Stadt zu einer anderen reisen möchte. Deshalb heißt es die sieben Kutschen. Und er muss dafür mehrmals umsteigen, von einer Kutsche in die andere, um dann am Ziel anzukommen. Und wenn er aber eine Station auslässt, also die eine Kutsche, die ihn zu dem nächsten Ort bringt, auslässt, dann kommt er auch nicht zu dem übernächsten Ort. Und so ist es eben auch mit diesen Stufen der geistigen Entwicklung. Wenn man eine Stufe auslässt, kann man auch nicht die nächste Stufe erreichen. Und da ist es eben auch nochmal ganz deutlich, der Stellenwert der Samatha-Meditation, was Citta Visuddhi genannt wird. Ja, das sind dann die Vipassana-Stationen. Und hier einiges zusammengetragen aus den Lehrvorträgen, was die Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Meditation. Das sind einmal, dass die Paramis zu einem gewissen Maß vorhanden sein müssen, um Zugang zur Samatha-Meditation und zur Erreichung der Jhana zu bekommen. Aber andererseits, was ich eben schon erklärt habe, werden die Paramis auch dadurch vervollständigt. Also um überhaupt meditieren zu können und dass es im Geist überhaupt auftaucht, diese Entscheidung zu einem Retreat zu gehen oder Interesse zu entwickeln für Meditation, müssen diese Paramis, diese Vollkommenheiten in dem Bewusstseinsstrom zu einem gewissen Maß schon vervollkommnet oder angereichert sein. Und das ist eben für uns alle hier auch der Fall, sonst würde uns das gar nicht interessieren, Meditation. Und sonst würde man sich auch gar nicht für einen Retreat entscheiden und sich mit solchen Sachen beschäftigen. Das ist also schon ein hohes Niveau von erfüllten Parami, dass man überhaupt in so ein Zentrum geht und sich für solche Sachen interessiert. Und wenn man dann entsprechend die geschickten Mittel anwendet, um diese Parami immer mehr zu vervollständigen, dann bekommt man immer leichter Zugang und auch immer häufiger Zugang, sodass man diesen Weg immer intensiver gehen kann. Und diese Parami kann man eben auf sehr verschiedenen Ebenen vervollkommnen. Das ist auch ein breites Gebiet im alltäglichen Leben, womit man sich immer wieder beschäftigen kann, wie man die Parami vervollständigen kann, um dadurch eben immer mehr Zugang zur Meditation zu bekommen und dann auch den Weg der Befreiung zu gehen. Aber wenn man intensiv meditiert, also korrekte Meditation praktiziert und in heilsamen Bewusstseinszuständen verweilt, dann ist das eben auch ein starkes Potenzial, diese Parami zu vervollkommnen. Ja, ich habe die hier mal aufgeschrieben, diese 10 Qualitäten. Also im Theravada-Buddhismus hat man 10 Parami. Das finden wir auch im Pali-Kanon. Da ist ein Teil in dem Kuddhika-Nikaya, Buddha Vamsa heißt das, da erzählt der Buddha selbst, wie er in früheren Leben diesen Weg praktiziert hat, dass er eben in dem Leben Buddha geworden ist. Und da werden diese 10 Parami genannt. Und wie er die eben auch von Leben zu Leben vervollkommnet hat, erzählt er da in Versform. Das ist ein sehr interessanter Teil, finde ich, auch im Pali-Kanon, um so zu sehen, wie er diese langfristige innere Arbeit praktiziert hat. Und da werden diese 10 geistigen Qualitäten genannt. Im Mahayana-Buddhismus ist das häufig bekannter, da werden sie Paramita genannt, das ist nur eine andere Form, eine andere Sanskrit-Form von diesem Pali-Wort Parami. Und da sehen wir aber auch, also Samatha-Meditation bei den 10 Parami im Theravada-Buddhismus ist das hauptsächlich enthalten in diesem Parami Entsagung, Nikama, weil man sich von Sinnesreizen zurückzieht. Im Mahayana-Buddhismus ist sogar dieses Jhana, also geistige Absorption, eins der Parami, also diese höchsten Stufen der Samatha-Meditation. Was aber auch sehr stark gestärkt wird bei der Samatha-Meditation, ist dieses Parami-Viriya, Energie. Weil ohne Energie aufzubringen, kann man auch nicht den Geist Zusammenhang oder Konzentration bringen. Das ist immer wieder notwendig und Energie ist auch notwendig für das Entwickeln aller heilsamen Geisteszustände. Weil unser Geist eben gewohnt ist, durch anfangsloses Praktizieren zwischen Abneigung und Verlangen sich hin und her zu bewegen. Und um wirklich für lange Zeit heilsame Geisteszustände zu erreichen, auch rechte Achtsamkeit zu entwickeln, ist immer Energie notwendig. Und das ist eben auch eins der Parami, was wesentlich entwickelt wird. Und was eben auch entwickelt wird, stark entwickelt wird, ist Kanti, Geduld. Wir müssen immer wieder, also Meditation ist eigentlich eine Übung in Geduld, immer wieder, weil man immer wieder Geduld entwickeln muss, zum Objekt zurückzugehen, mit äußeren Schwierigkeiten geduldig umzugehen, mit inneren Schwierigkeiten geduldig umzugehen. Und dadurch wird, das muss man sich auch klar machen, das ist nicht was, was störend ist oder womit man eigentlich nichts zu tun haben will, sondern das bewusste Umgehen damit mit Schwierigkeiten ist immer wieder das Üben in Geduld und eben dadurch wird dieses eine Parami auch sehr gestärkt. Ja, die anderen werden auch gestärkt durch das Entwickeln von Samatha-Meditation. Also auch diese Weisheitsfähigkeit wird gestärkt. Und Weisheit ist eben wesentlich, um zu Befreiung zu gelangen. Das erkläre ich nachher nochmal mit dem Weisheitsfaktor, wie der in der Samatha-Meditation gestärkt wird. Ja, eine andere Darstellung, die wir sehr häufig in den Lehrvorträgen finden, sind diese 3 Arten verdienstlichen Wirkung, so wird es übersetzt. Also Verdienst heißt Punya auf Pali und das ist Dana, Sila, Bhavana. Bei uns im Westen wird oft Meditation praktiziert und die anderen beiden verdienstvollen Handlungen werden oft nicht so berücksichtigt, aber der Buddha hat auch sehr häufig diese Abfolge erklärt. Dass also Dana sehr wichtig ist, um überhaupt Zugang zur Meditation zu erlangen. Es ist auch das erste Parami, wie wir vorher gesehen haben. Und Sila, das hatte ich ja schon erwähnt. Also Ethik, Geben und Ethik sind eben wichtige Voraussetzungen, um erfolgreich meditieren zu können. Das nochmal so in einem anderen Zusammenhang, dass Meditation eben auch nicht so nur von sich heraus sich entwickelt. Und Dana geben kann man ja auch im alltäglichen Leben, wenn man nicht so viel Zeit hat, zur Meditation auf verschiedenen Ebenen entwickeln. Ja, das nur mal so für die, die das schon kennen. Es gibt eben 7 Erleuchtungsfaktoren. Da ist einer auf Samadhi, Konzentration und den stärken wir eben besonders, wenn wir Samatha-Meditation praktizieren. Ja, das andere erkläre ich später nochmal. Ich wollte das jetzt nochmal als Vorbereitung erklären. Also Ethik ist eben ein großes Gebiet in der Buddha-Lehre, was man auch immer praktizieren kann, indem man Regeln auf sich nimmt, aber auch zu anderen Zeiten. Und das ist das, was der Buddha, also was wir in vielen Lehrreden finden, als Voraussetzung für die Entwicklung dieser geistigen Absorptionen, was er eben den Mönchen und Nonnen erklärt. Sind einmal diese drei Grundregeln enthalten: Abstand nehmen von Töten, Stehlen und Lügen. Das haben wir auch, ich denke, ihr kennt alle die fünf ethischen Regeln in der Buddha-Lehre, die Nicht-Ordinierte auch im alltäglichen Leben annehmen sollten. Das ist das Abstand nehmen von Töten, das Abstand nehmen von Stehlen, das Abstand nehmen von sexuellem Fehlverhalten, das Abstand nehmen von Lügen und das Abstand nehmen von der Einnahme oder vom Konsum von Drogen und Alkohol. Das sind so die fünf Grundregeln, die man einnehmen sollte, wenn man erfolgreich meditieren, annehmen sollte, wenn man erfolgreich meditieren möchte. Und man kann eben mehr Regeln annehmen. Es gibt auch diese acht Regeln, die so traditionellerweise im Theravada-Buddhismus bei Meditationskursen oder in Retreats angenommen werden. Und deshalb schlage ich das auch vor, also es wird niemand dazu gezwungen, aber dann, wenn man das auch annimmt und das bewusst annimmt als Vorbereitung für die Meditation, ist das eben, dass man auch nochmal stärker im Retreat auf dieses Training der Ethik fokussiert. Ja, was eben auch, was der Buddha auch gelehrt hat, dann für Mönche und Nonnen, ist das Abstand nehmen von Geschlechtsverkehr. Das ist auch in den acht Regeln enthalten. Das Pali-Wort heißt Apamacariya. Das heißt eigentlich die Praxis von unedlem Sinnesverlangen. Und das ist eben mit dem Geschlechtsverkehr so, dass das für Mönche und Nonnen ja nicht erlaubt ist, weil das eben in den meisten Fällen mit starkem Verlangen verbunden ist. Und Verlangen ist ungünstig für das Entwickeln, also Verlangen nach Sinnesobjekten ist ungünstig für das Entwickeln von Konzentration. Und deshalb ist es auch günstig, das in den Regeln im Retreat anzunehmen. Und dann die rechte Rede, zur rechten Rede gehört eben einmal dieser Faktor Lügen, aber der Buddha nennt auch immer vier Arten der rechten Rede, und das ist das Vermeiden von groben Worten, also Beschimpfungen oder Schimpfwörter benutzen, von Tratschen hinter dem Rücken anderer zu sprechen und von sinnlosem Geschwätz. Sinnloses Geschwätz ist so all das, was eigentlich ja eben nicht förderlich ist auf diesem Weg. Dazu kann man heute auch die ganzen Unterhaltungsmedien zählen. Und das ist eben auch in den acht Regeln enthalten, dass man sich nicht mit so Unterhaltungsdingen beschäftigen sollte. Und was eben auch günstig ist, ist Abstand nehmen von weltlicher Geschäftigkeit. Das ist ja auch gegeben, wenn wir in ein Retreat gehen, dass wir hier eben nicht mit den weltlichen Dingen, mit Geldgeschäften und derartigen Sachen beschäftigt sind. Und Abstand nehmen von Gewalt und Betrug, sagt er immer wieder. Das ist also so, ja, betrügen und gewaltsam sich irgendetwas anzueignen. Und ein anderes Gebiet der Ethik ist aber auch die Zurückhaltung bei den Sinneseindrücken. Es das heißt auch Pali Indriya Samvara Sila. Und das ist eigentlich Achtsamkeit. Das erkläre ich dann auch heute später nochmal, wie man Achtsamkeit übt an den Sinnestoren, Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist, sodass eben ungünstige Geisteszustände, ungünstig für die Meditation, nicht auftreten. Das ist auch ein Teil der Ethik. Und der andere Teil ist auch Mäßigung beim Essen. Das heißt eben auch, deshalb nehmen wir auch diese Regel an, dass wir abends keine Mahlzeiten mehr zu uns nehmen. Zum Essen ist sozusagen, man muss aber auch genug essen und auch nährstoffreiche Nahrung essen, weil man sonst eben auch nicht gut meditieren kann und auch nicht lange aufrecht sitzen kann. Der Körper muss also schon versorgt sein. Es geht nicht darum zu fasten in dem Sinne, aber es geht darum, sich auch nicht übermäßig damit zu beschäftigen, was ja auch dann so Sinneseindrücke an der Zunge sind, wenn man übermäßig so nach gutem Geschmack sucht oder sehr viel essen möchte. Man sollte eben so viel essen, dass man gut den Tag über sein kann. Und die Nahrung sollte auch nährstoffhaltig sein. Und das ist ja hier sehr günstig gegeben. Diese Mäßigung beim Essen, also dass man nur zwei Mahlzeiten einnimmt, das bedeutet eben auch, dass man da nicht dauernd mit beschäftigt ist. Dass man dann so viel isst, wie der Körper braucht und dann irgendwann damit aufhört, dann fallen auch diese Sachen weg, wie Zähne putzen, dahin gehen und den Sitz einnehmen. Man hat dann nach dem Mittagessen praktisch Zeit, sich nur der Praxis zu widmen. Man muss auch nicht mehr daran denken, muss auch nicht mehr an diese Zeiten sich halten. Und das ist für längere Retreats sehr günstig. Also man muss jetzt für eine Woche diese Regel nicht unbedingt annehmen, dass man abends nichts mehr isst. Wem das sehr schwer fällt oder wer auch gesundheitliche Probleme hat, dann ist das nicht so ein großes Hindernis, wenn man achtsam mit der Nahrung umgeht. Für diejenigen, die das ausprobieren möchten oder die das auch schon kennen, ist das eine gute Übung, weil es ist auch so, dass wenn der Magen nicht mehr gefüllt ist, dass die Konzentration einfacher tiefer sinken kann. Das habe ich auch herausgefunden, mit vollem Magen nach dem Mittagessen, das kennen ja auch die meisten, die schon meditiert haben, ist es immer schwierig zu sitzen und sich überhaupt zu konzentrieren. Da ist leicht Schläfrigkeit da, das ist, weil eben die Verdauungsarbeit sehr viel Energie benötigt. Und das ist eben der Vorteil, wenn der Körper das kennt, diese Essenszeiten, dann kann man das sehr gut praktizieren. Das ist eine Sache der Gewohnheit. Und wenn man das hier mal ausprobieren möchte oder schon kennt, ist das eine gute Gelegenheit, das mal zu üben. Wenn man Kreislaufprobleme bekommt oder sich dann den ganzen Abend mit Hunger quält oder damit beschäftigt ist, dann ist es besser, eine Kleinigkeit zu essen, um dann wieder gut meditieren zu können. Aber für längere Retreats ist das sehr empfehlenswert. Und so in den burmesischen Meditationszentren, wo ich war, nimmt man eben auch immer diese 8 Regeln an und da gibt es abends auch nichts zu essen. Also nach Sonnenhöchststand heißt es in den Lehrreden, dass man da nichts mehr essen sollte. Ja, und ein anderer Teil der Ethik ist Wachsamkeit, das heißt, dass man nicht zu viel schlafen sollte. Weil wenn man zu lange schläft, ist die Konzentration, es ist auch schwierig, sich zu konzentrieren. Und ja, ich würde so empfehlen, während eines Retreats nicht mehr als 6 Stunden zu schlafen. Wenn ihr jetzt so von zu Hause kommt, dann ist man manchmal sehr müde, dann ist es günstig am ersten oder zweiten Tag nochmal so den Schlaf, so lange zu schlafen, wie man das vielleicht benötigt. Aber man sollte dann versuchen, während der weiteren Tage nicht länger als 6 Stunden zu schlafen. Nach dem Mittagessen, weil der Tag dann sehr lang ist, ist es günstig, nochmal so ein kleines Nickerchen zu machen. Also hinlegen ist auch günstig im Moment nach dem Mittagessen, dass der Körper ruhen kann. Und da kann man auch so eine Entscheidung treffen, zum Beispiel 15 Minuten zu schlafen. Mit dem Schlaf kann man auch so umgehen, wie ich das gestern erklärt habe, dass man wirklich so eine Entscheidung trifft, ich möchte jetzt oder der Geist soll jetzt 15 Minuten in den Schlaf fallen. Das kann man trainieren, dass man dann danach auch aufwacht und auch erfrischt ist. Also so 15 oder 20 Minuten schlafen nach dem Mittagessen ist ganz günstig, weil man dann nachmittags wieder erholter ist und dann kann man ja mit Gehmeditation wieder anfangen. Wir fangen ja um 2 Uhr dann wieder mit der Sitzmeditation an nach dem Retreatplan und dann ist man gut vorbereitet, um am Nachmittag und am Abend gut meditieren zu können. Der Buddha selbst hat 4 Stunden Schlaf nur empfohlen und selbst auch praktiziert, aber er hat eben auch ein paar Stunden geschlafen in der Nacht. Es gibt auch, ich kenne auch Mönche, die lange Zeit gar nicht schlafen. Das kann man auch praktizieren. Wenn man wirklich sehr starke Konzentration hat, dann hat man auch immer mehr Energie. Bei anderen Tätigkeiten ist das ja zum Beispiel so, dass wir dann, wenn wir viel gemacht haben, dass die Energie dann irgendwann zu Ende ist, dass man abends müde ist und deshalb schlafen muss, um sich körperlich und geistig wieder zu erholen. Aber bei der Meditation ist es so, je mehr Energie man investiert, je mehr Energie bekommt man. Es wird also sehr viel mehr geistige Energie frei, sodass man, wenn man lange praktiziert, auch gar nicht mehr so viel Schlaf benötigt. Ja, und ein wichtiger Teil eben der Vorbereitung auf die Samatha-Meditation ist auch dieses Achtsamkeit und klares Verstehen, was ich dann nachher auch nochmal genauer erkläre. Ja, man findet, vielleicht kennt einige von euch dieses Kamiya-Metta-Sutta, was sehr bekannt ist. Da findet man eigentlich so in einfachen Worten ausgedrückt so eine ganz gute Zusammenfassung von so einem Zustand, der günstig ist für die Meditation. Man sollte geschickt sein, aufrichtig, sehr aufrichtig, das bezieht sich eben auf diesen ethischen Hintergrund, zugänglich, sanft und ohne Stolz, genügsam, zufrieden mit dem, was man bekommt, einfach zu versorgen, nicht viel geschäftig und bedürfnislos, friedlich bezüglich der Sinneseindrücke, reif in Weisheit, nicht unhöflich und nicht fordernd unter Menschen gehen und nicht das geringste Vergehen begehen, welches weise Menschen verurteilen würden. Ja, das wäre erstmal so das, was ich jetzt heute Morgen zusammenfassend so zur Samatha-Meditation sagen möchte.